Wir sind im Atelier in Emmenbrücke, im Atelier von Daniel Imboden. Und wir sind nicht allein da, sondern wir sind zusammen mit zwei seiner Kreationen. Daniel, wie heißen diese beiden Genossen? Vielleicht sind es auch Genossinnen, die hier stehen.
Es sind ganz klar Genossen. Und zwar, das ist einerseits Supermax, der seinen Namen bekommen hat von einem alten Staubsauger. Dann ist Petrol. Der hat seinen Namen auch von einer Flasche, von einer alten Militärflasche, wo er drauf spielt.
Militärflasche, ist es eine Militärflasche oder ist es ein Benzinkanister?
Ja, es ist, ursprünglich war es eine Petrolflasche, die ist auch vorne schön angeschrieben mit einem Messingschild. Dort steht Petrol drauf und das gab ihm auch den Namen dazu.
Jetzt einmal Staubsauger, einmal Petrolflasche. Das reicht ja noch nicht, um einen Roboter zu haben, zumal einen Musikroboter. Kannst du uns noch etwas mehr erzählen, wie diese Roboterkreationen zum Klingen kommen?
Ein großes Credo von mir ist ja, dass ich mit gebrauchten Materialien arbeite, sprich vor allem mit Schrott oder mit Fundstücken vom Flohmarkt. Das ist mir sehr wichtig, weil dann das Endprodukt einen gewissen Charme bekommt. Es ist vielfach so, dass ich viele Materialien zusammen sammle und dann erst nachher entscheide, was benötige ich dazu. Es sind viele Rohre, die ich dann nachträglich noch bearbeite. Es sind Schrauben und Muttern, die ich brauche. Es sind Motoren von Liquidationen oder es sind einfach Fundstücke, die ich zusammengetragen habe.
Und irgendwie müssten ja dann diese Fundstücke auch noch zum Tönen gebracht werden.
Genau. Es ist so, beim Petrol, beim Kleinen, ist es so, dass ich mit Piezo-Schallabnehmer arbeite. Das sind kleine Plättchen, die Schall umwandeln in Strom und das erzeugt dann die Musik. Jetzt ist es so, dass Petrol, der Kleinere, trommelt dann mit seinen jeweils zwei Fingern, trommelt er auf seinem Bauch, sprich auf der Petrolflasche und das erzeugt dann den Klang. Beim Supermax, beim großen Macho, wie ich immer sage, ist es ein bisschen anders. Dort habe ich eine alte Elektrogitarre umgebaut oder ausgeschlachtet sozusagen und er spielt mit seinen jeweils drei Fingern, spielt er auf seinen Seiten, kann sie sogar auch anzupfen.
Und ich glaube, wir hören uns das gleich einmal live an. Live heißt, dass sie wirklich spielen, diese beiden Genossen, aber sie werden gesteuert und sie spielen ein Programm ab, das auf einem Computer läuft. Das ist ein Laptop, der vor den beiden aufgestellt ist. Und die ganze Programmierung für diese Roboter, die hast du auch selber von A bis Z selber geschrieben.
Ja, genau.
Also nicht nur komponiert, sondern auch gewissermaßen die Betriebssoftware für diese Roboter selber geschrieben.
Ja, korrekt. Also für mich ist ebenfalls auch wichtig, dass alles, was ich baue, möglichst selber machen kann. Und ich möchte auch genau wissen, wie das funktioniert. Und daher kommt es für mich nur in Frage, dass ich die Software halt selber geschrieben habe, damit ich weiß, was hinten genau geschieht. Und dass ich das auch genau beeinflussen kann, was geschehen soll.
Ja, dann hören wir uns das also mal an.
Gut, ich möchte zuerst nur den Einzelnen laufen lassen. Petrol, das ist der Kleine, der auf seinem Bauch und auf seinem verlängerten Penis da seine Rhythmen schlägt. Wir hören ihn zuerst jetzt einmal ohne Verstärker.
Daniel Imboden geht jetzt zu seinem Laptop und lässt das Programm, das er selber geschrieben hat, laufen. Und das Resultat, das hören wir in Form dieses rhythmischen Zischens.
Genau, wir hören jetzt vor allem die pneumatischen Zylinder, die Luft, die wieder ausströmt, das geht das hören wir sehr gut. Und die Endanschläge, wie die Handgelenke anschlagen am Metall. Ich werde jetzt die Handgelenke und die Achseln zusammenklappen. Jetzt hat er seine Finger richtig positioniert, dass er auf seinem Bauch, also auf der Petrolflasche und auf seinem überlangen Penis da musizieren, die Takte schlagen kann.
Zuerst hat nur die eine Hand gespielt, jetzt spielt auch die zweite Hand.
Das tönt jetzt sehr steril. Jetzt kann man natürlich das Ganze ein bisschen verstärken über das Mischpult und über zwei Aktivlautsprecher.
Und wie gesagt, was wir jetzt hören, ist immer noch vollkommen unverstärkt, unplugged. Und Daniel Imboden geht nun zu seinem Mischpult und schiebt die gelben Regler ein wenig nach oben, sodass wir die verstärkten Klänge der Tonabnehmer auch aus einem Lautsprecher hören.
Jetzt nur Petrol, jetzt kann ich mal noch Supermax mit einbringen, zuerst nur mit den Motoren, wenn er seine Achseln ein- und ausfährt.
Der große Roboter, der nebenan steht, beginnt seine Arme ein- und auszuschwenken. Und ich denke, man hört das in Form dieser Motorengeräusche und er berührt die Saiten, die über seinen Bauch gespannt sind. Man hört aber von diesen Saiten hört man nichts, respektive müsste man sagen, man hört noch nichts.
Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und werde jetzt Supermax die Befehle sozusagen geben, dass er die Saiten anschlagen soll.
Stimmt das nicht, was ich vorher gesagt habe? Vorher hat er seine Finger, seine Schraubenfinger nur in die Nähe der Saiten gebracht. Jetzt zupft er auch effektiv die Saiten kräftig und man hört auch schon etwas. Ist das jetzt schon verstärkt, was wir hören?
Es ist leicht verstärkt. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen lauter machen.
Jetzt deutlich zu hören, der Klang der angezupften und angerissenen Saiten.
Die Software ist so aufgebaut, dass ich Viervierteltakte, dass das Ganze im Viervierteltakt funktioniert. Ich kann hier Punkte setzen, jeder Punkt entspricht einem Aktor, wie zum Beispiel Petrol, der mit einem Finger an seinen Bauch schlägt. Wenn ich den Punkt gesetzt habe, schlägt er. Wenn er nicht gesetzt ist, schlägt er nicht. Und so kann ich einfach wie bei einem Musiksequenzer den Sound generieren.
Wenn du jetzt nichts machen würdest, dann würden sie den ganzen Tag diese beruhigende Melodie gewissermaßen als meditative Hintergrundmusik weiterspielen.
Genau, solange ihnen die Luft nicht ausgeht und der Strom nicht ausgeht, werden sie so weiter musizieren und ihren Rhythmus schlagen.
Und die Luft, die kriegen sie von einem Kompressor, den man gar nicht hört, der schön ruhig ist, von einem Kompressor, der Pressluft produziert und Strom steht ihnen in Form von verschiedenen Netzgeräten, die Daniel Imboden alle auch selber gemacht hat, zur Verfügung. Und das würde jetzt einfach so weitergehen.
Genau, richtig, ja. Vielleicht noch was Spezielles, ich kann auch die Köpfe der beiden bewegen. Ich kann das so einstellen, dass die Köpfe im Takt bewegt werden. Ich kann das aber auch manuell steuern über die Maus und kann so auch direkt auf den Betrachter Einfluss nehmen und eine einfache Kommunikation aufbauen.
Ja, vielleicht kannst du das einmal machen, auch wenn man das jetzt nicht sieht. Das ist gewissermaßen eine zusätzliche Funktion, eine zusätzliche Schikane und die beiden Roboter, die haben so eine Art Köpfe. Im einen Fall von Petrol ist das ein rechteckiger Kasten aus Aluminium. Da sind zwei Linsen dran, das könnten Kameras sein. Und dieser Kopf, der kann aber ganz in verschiedenen Achsen und Richtungen bewegt werden und das sieht dann eigentlich auch ganz süß und drollig aus, so ein bisschen wie ein Hund, der seinen Kopf ein bisschen schräg stellt, wenn er genau hinhören will. Auch Supermax hat einen Kopf, das ist ein länglicher Lautsprecher mit zwei roten Augenknöpfen, die da aufgesetzt sind. Und jetzt nickt er uns freundlich zu. Man hört wahrscheinlich nur gerade den Motor, der ein bisschen tönt. Aber auffällig ist auch die verschiedenen Freiheitsgrade, die dieser Kopf hat. Er kann also in ganz verschiedene Richtungen im Koordinatensystem kann der sich bewegen.
Genau, er kann eigentlich wie ein normaler Kopf kann er von links nach rechts schauen und von oben nach unten, so dass man wirklich reagieren kann auf andere Personen, die ihn betrachten.
Ich denke, das war diese Demonstration. Langsam kommen die Roboter wieder zur Ruhe. Ja, und wir setzen uns an den Tisch und führen unser Gespräch fort. Daniel Imboden geht noch um seine Konstruktion herum und schaltet noch den einen oder anderen Schalter aus. Jetzt ist auch der Hauptschalter für die Netzteile still und wir haben die ruhige Atmosphäre, um unser Gespräch fortsetzen zu können. Ich denke, das war eine sehr eindrückliche Sache, diese Kreationen zu sehen. Übrigens, vielleicht noch vom Eindruck her, die sind zwar aus Schrott hergestellt, aus Abfallmaterial. Du hast das auch selber gesagt, dass du Wert darauf legst, dass du eben mit gebrauchten Dingen arbeitest. Es sieht aber trotzdem gar nicht so aus wie in einem Schrottplatz. Es ist nicht so, dass hier tonnenweise Material herumliegt. Es ist eines der aufgeräumtesten Ateliers und Werkstätten, die ich gesehen habe. Und die beiden Roboter stehen hier praktisch wie in einem Labor drin und sie wirken auch nicht so schrottig, weil du sehr liebevoll mit diesen Materialien umgegangen bist und sie eigentlich noch einen ganz ordentlichen Eindruck machen.
Ja, das ist schon so. Also es kommt ja immer darauf an, was man aus einem alten Stück macht. Also man kann ja auch einen alten Staubsauger sorgfältig behandeln und kann das eine oder andere abändern, sodass es dann wieder ein Gesamtbild ergibt. Also ich denke schon, es ist wichtig, dass man das Material, das man findet, dass man das auch sorgfältig behandelt, nicht als Schrott, sondern fast als Neuteil.
Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Geschichte, die hinter diesen beiden Roboter, hinter diesen beiden Schöpfungen steht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Du hast von deiner Liebe für alte Geräte und neuen Funktionen erzählt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte noch ein bisschen komplizierter ist.
Ja, es ist vor allem ein bisschen lang. Ich probiere mich kurz zu fassen. Also es sind eigentlich so verschiedene Aspekte, die mitspielen. Der eine ist sicher, dass es für mich schon ein Jugendwunsch war, Roboter zu bauen. Ich habe das mir natürlich nicht zugetraut in diesem Alter und habe dann aber irgendwann mal gesagt, so und jetzt probiere ich es. Bin dann aber natürlich sehr gescheitert an gewissen Arbeiten, was aber auch sehr wichtig ist, dass man scheitert. Das gibt einem wieder neue Motivation, weiterzukommen.
Und was hat dich da zum Beispiel zum Scheitern gebracht? Was war so schwierig?
Ich hatte am Anfang, ich kann das kurz schnell hervornehmen, das ist der Bewegungsautomat. Man stellt sich vor, der hat Gelenke wie ein Mensch, ganz sehr einfach reduziert. Ich wollte den zum Laufen bringen.
Also wir sehen jetzt ein Gestell, eine Konstruktion, die ein bisschen an eine Meccano-Baukastenkonstruktion erinnert, mit Kästen, mit Gelenken, mit Schrauben, und wenn du es nicht aufhältst, dann fällt sie in sich zusammen.
Ja, das ist so. Also eigentlich war meine Idee, ich möchte einen Roboter bauen, der gehen kann. Das ist ja sehr schwierig, eigentlich habe ich dann auch gemerkt. Und das war natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber ich wollte es trotzdem wissen, warum und wieso. Das ist also das Erste, das ich gebaut habe. Dann habe ich mir überlegt, gut, ich möchte da weitermachen, habe dann viele einfache Sachen gebaut und bin dann immer wieder einen Schritt weitergegangen. Es sind viele Objekte, die ich gebaut habe, die mit Robotern nichts zu tun haben. Das sind dann eher Maschinen, bewegte Maschinen, Maschinen, die am Boden rollen, sich drehen. Und irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen auf die alte Idee, mich wieder an den Roboter zu haften, und habe mir aber überlegt, ja, das ist ja schön, wenn man einen Roboter bauen kann, der geht, aber das bringt mir ja nicht viel. Ich möchte ja eher etwas vermitteln mit meinen Robotern. habe mir dann lange überlegt und habe vieles ausprobiert. Meine ersten Roboter konnten zeichnen am Boden. Ich habe gemerkt, dass Zeichnen nicht gut ist oder nicht so geeignet ist für eine Vermittlung oder einen Kontakt mit Menschen aufzubauen, und bin dann schnell dazu gekommen, dass Musik sich sehr gut eignet, für dieses Problem zu lösen. Das war dann auch der Hauptgrund, warum jetzt die beiden Roboter Petrol und Supermax musizieren, weil sie vor allem auch eine Kommunikation über die Musik mit dem Zuschauer aufbauen können.
Das heißt, es liegt dir am Publikum, du machst die Roboter nicht für dich allein.
Nein, ich mache sie nicht für mich allein, ich mache sie für die Zuschauer, und ich mache sie auch deswegen, weil es für die Gesellschaft wichtig ist, dass sie konfrontiert wird mit Robotern. Weil das ist ganz klar, dass das immer mehr in unser tägliches Leben eingebunden wird. Und ich möchte doch die Leute ein bisschen sensibilisieren auf eine spaßige Art, was da auf sie zukommt.
Also das heißt, du hast durchaus auch eine pädagogische Mission, die du da irgendwie erfüllen willst. In was für Umständen, in was für Kontexten muss man sich eine Vorführung von Daniel Imbotens Roboter vorstellen? Ist das ein Theater oder ist das eine Schulvorführung? Wie ist das?
Ja, das ist noch schwierig, das zu betiteln. Ich denke, es ist eine Art Performance. Also ich spiele mit den Robotern, die Leute, es ist mir auch wichtig, dass die Leute um mich herumlaufen und dass sie sich den Robotern nähern. Das ist mir ganz wichtig. Dann kann es auch durchaus sein, dass vielleicht einer nicht spielen will, weil irgendetwas nicht funktioniert. Das gehört dann aber dazu. Das ist ganz wichtig. Man soll nicht glauben, dass die Technik so weit ist, dass man einen Knopf drücken kann und es funktioniert von A bis Z, sondern das gehört bei meinen Arbeiten stark dazu. Früher habe ich mich sehr genervt, wenn etwas nicht funktioniert hat. Heute ist es aber so, dass ich weiß, das gehört zu meiner Arbeit. Das ist so. Und das macht auch nichts, wenn Supermax mal nicht spielen möchte, aus irgendeinem Grund, dann hat Petro ganz bestimmt einen Trick auf Lager, wie er das wieder wettmachen kann.
Möchte noch etwas mehr zu deiner Person erfahren. Wer ist dieser Daniel Imboden? Was hast du für einen ganz speziellen Hintergrund, der dir die Arbeit auch mit diesen teilweise schweren, schwierigen Materialien leichter macht?
Ja, es gibt eigentlich nur ein Wort dafür, das ist Autodidakt. Also ich habe keine Lehre gemacht oder keine spezifische Schule, für mir das anzueignen. Ich habe schnell gemerkt, dass es schwierig ist, eine Schule zu finden, die mir das vermitteln kann. Ich war auch an der Kunstgewerbeschule und einem privaten in Luzern. Dort haben sie mir gesagt, nach 2 Jahren, ja, geh du an die ETH studieren. Das wollte ich natürlich auch nicht. Und habe dann gemerkt, ja, jetzt muss ich da selber agieren, und habe mir das mit Büchern früher und heute natürlich mit Internet und mit viel, viel ausprobieren, testen und Erfahrungen sammeln, so eigentlich erarbeitet.
Aber ganz ursprünglich hast du mal eine Lehre gemacht, oder was war sozusagen deine erste berufliche Erfahrung?
Ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich Sanitärinstallateur gelernt. Ich habe dann nachher noch eine Zusatzlehre als Sanitärzeichner gemacht. Das war nochmal ein Fehler. Das hat mir schon auch was gebracht. Ich weiß, was Arbeiten heißt, was hart arbeiten heißt. Das war ziemlich streng in diesem Beruf. Ich habe nachher auch noch auf dem Beruf gearbeitet, also auch auf dem Bau, aber auch im Büro, und habe so eigentlich auch die Abwechslung geschätzt. Ich habe dann aber schnell mal nur noch Teilzeit gearbeitet, damit ich genügend Zeit für meine Projekte hatte.
Und wovon lebt heute ein Erbauer, ein Konstrukteur von Musikrobotern?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich arbeite noch 40% in einer Firma, damit ich mein tägliches Brot für unsere Familie erarbeiten kann. Es ist auch so, dass meine Frau noch 60% arbeitet. Wir teilen uns die Aufgabe für die Kindererziehung. Dann ist es so, ich habe meine eigene Firma noch, die Firma Teamtech. Dort biete ich technische Lösungen für Industrie und Kunst an. Das ist auch ein sehr spannendes Gebiet, wo auch Geld zu verdienen ist.
Und was entsteht da zum Beispiel? Was werden da für Aufträge an dich herangetragen?
Jawohl, das sind sehr viele verschiedene Aufträge. Ein gutes Beispiel ist die Firma Foxtrail, die organisiert Parkouren in verschiedenen Städten. Man stellt sich das vor, man meldet sich dort an und gelangt dann am Tag X an einen Posten. An diesem Posten muss man eine knifflige Aufgabe lösen und wird dann wieder zum nächsten Posten geführt. Und das können ganz viele verschiedene Posten sein, die mechanisch, elektronisch oder nur gestalterisch gelöst werden.
Und was passiert dann zum Beispiel dort?
Ich habe zum Beispiel im in der Region Rotsee habe ich eine ferngesteuerte Ente gebaut in einem Aquarium, das ausgetrocknet ist, das nicht mehr benutzt wird. Die Ente, wenn man dort auf den Schalter drückt, 5 Sekunden, wird die Ente aktiviert und die schwimmt dann auf einem künstlichen Wasser, so wie wir es vielleicht vom Puppentheater Dominik Dachs und die Katzenpiraten noch kennen, so foliengespannte Oberflächen, wo dann die Ente sich anfängt zu bewegen, anfängt zu schwimmen und anfängt zu schnattern und dann die Botschaft im Mund hat und sich langsam dreht, damit es der Besucher lesen kann und weiß, ah, der nächste Posten ist 500 Meter weiter vorne.
Das ist eine recht ungewöhnliche Installation, wo es wahrscheinlich keine Lösungen ab Stange oder nach Lehrbuch gibt. Wie entwickelt man dann so eine Erfindung?
Ja, das ist richtig gesagt. Das sind eigentlich ausschließlich Prototypen, die ich baue. Das ist einerseits ist das sehr interessant, weil es hat es meistens noch niemand gemacht. Andererseits ist das auch sehr intensiv und anstrengend, weil es schlussendlich dann wirklich funktionieren muss. Das ist ja ein bisschen der Unterschied, wenn ich an meinen Robotern baue, die ja nicht immer funktionieren müssen. Bei Aufträgen von Firmen ist es ganz klar, ist die oberste Priorität, es muss funktionieren.
Und das heißt, das ist im Grunde genommen, wird einfach eine Leistung bestellt und die muss erbracht werden. Und wenn es nicht funktioniert wird, dann gibt es eben auch kein Honorar.
Das ist korrekt, ja, wie es in der Wirtschaft halt so ist, was ja auch gut ist eigentlich.
Jetzt ein weiterer Teil deiner Tätigkeit, wir haben das auch schon angesprochen, der Vermittlungstätigkeit ist auch das Vermitteln von elementaren Fähigkeiten für Jugendliche oder auch für interessierte Erwachsene. Was für Projekte schlägst du den Leuten vor, die zu dir in den Kurs kommen und dann etwas machen, etwas bauen, das dann vielleicht auch schon nach ein paar Stunden fertig ist, sodass sie es noch mit nach Hause nehmen können?
Ich bin ja immer dran zu überlegen, wie kann man einen Roboter oder eine Maschine möglichst einfach bauen, um doch dann einen größtmöglichen Effekt zu erzielen. Ich habe dann für einen spezifischen Workshop habe ich den Vibrations-Insektenroboter entwickelt. Das ist, von außen sieht er aus wie eine kleine Spinne, der aber mit einem Motor und einem Akkumulator funktioniert. Es ist so, dass der Motor in der Achse ist ein Exzenter angebracht, also wenn der Motor dreht, läuft er nicht rund die Achse, sondern die vibriert.
Und durch diese die lottert also gewissermaßen ein bisschen, würde man sagen, und durch diese ungewöhnliche oder eben leicht fehlerhafte Konstruktion entsteht eine zusätzliche Bewegung, kann man das so sagen?
Genau, der Motor erzeugt Vibrationen und die Vibrationen werden dann über die Beine auf den Boden übertragen. Und das kleine Insekt fängt dann an zu laufen, wie schweben auf dem Boden. Und das ganz Lustige ist, man kann das nicht voraussehen, was es jetzt genau macht. Man kann das Gewicht am Motor ein bisschen verbiegen, dann läuft oder schwebt der Roboter schon wieder ganz anders als vorher. Oder er kann ein Bein ein bisschen anders bewegen und dann schlägt er sofort wieder eine andere Richtung ein. Es ist eigentlich ganz etwas Einfaches, was aber doch viel Spaß und Freiraum lässt zum Basteln.
Das heißt, wenn 10 Leute in deinem Kurs eben einen solchen kleinen Roboter bauen, ein solches Insekt, dann ist am Schluss jeder ein bisschen anders und es macht keiner dasselbe.
Ja, das ist so. Das ist auch das Interessante, wenn man mit anderen Leuten, spezifisch mit anderen oder mit Kindern zusammenarbeitet, dann kommen ganz andere Ideen, weder die ich hier in meinem Labor habe. Also da wird man konfrontiert mit Ideen und Lösungen, die einem zum Staunen bringen. Vor allem bei den Jugendlichen, die sind ja noch voller Energie und die haben keine Scheu. Die machen drauf los und dann entstehen sehr schöne Sachen.
Woher kommt das Material für diese Kurse? Kommt das vom Elektrobedarf oder gibt es da auch andere Quellen, Stichwort Abfallschrott und so weiter?
Ja, natürlich wieder ein interessanter Punkt. Ich probiere auch dort möglichst Abfallprodukte zu verwenden. Das sind Kupferdrähte, wie es bei Elektroinstallationen auf der Baustelle gebraucht wird. Das kann man dort auch leicht besorgen. Die Motoren habe ich spezifisch letztes Mal in einer Liquidation gekauft. Die waren sehr günstig. Auch dort, der ganze Roboter hat vielleicht 5 Franken oder 4 Franken gekostet. Also möglichst mit einfachen Mitteln und gebrauchten Materialien arbeiten.
Was mir besonders gefallen hat, auch bei diesen Kursen, ist, du arbeitest auch mit Teilen, die aus einem Handy kommen. Und wenn man das so hört, dann sagen wir, in einem Handy hat es doch keine beweglichen Teile mehr. Das sind ja nur noch Chips und Drähte, die da drin sind.
Ja, das ist nicht ganz so. Es ist vor allem der Vibrationsmotor, den man ja braucht, damit man das Handy hört, wenn es einen benachrichtigt. Das sind ganz kleinste Motoren, die schon bereits ein Exzenter eingebaut hat, wo die Vibration entsteht. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei einem Computer CD-ROM-Laufwerk. Dort hat es auch zwei Motoren drin. Der eine kann man sehr gut gebrauchen, ausbauen und kann sich ein kleines Roboterinsekt damit bestücken.
Also es gibt genug Ideen. Ich denke, wir müssen das Gespräch jetzt an dieser Stelle beenden, weil du ja auch noch andere Dinge zu tun hast und weil wir auch möchten, dass jene Leute, die uns jetzt zuhören, jetzt daran gehen, sozusagen ihren eigenen Roboter zu bauen. Daniel Imboden, ich wünsche dir viel Spaß, viel Vergnügen und auch jenen, die das hören, viel Erfolg beim Nachbauen.
Besten Dank.